Bilals Weg in den Terror. So heißt unsere aktuelle Podcast-Serie, in der der Kollege Philipp Meinhold die Geschichte des 17-jährigen Bilal erzählt, vom ganz normalen Jungen zum Terrorkämpfer.
Ich kenne ihn halt als ganz sanftmütigen, friedfertigen Mensch.
Die Kleidung war anders, so Pluderhosen und auch so eine weiße Kopfbedeckung.
Das Einzige, was hier einmal aufgefallen ist, ist, dass er der Abteilungsleiterin die Hand nicht geben wollte.
Er hat mir gesagt, dass es Leute gibt, die wollen, dass er nach Syrien reist. Ich habe ihm gesagt, nein, er soll nicht gehen.
Er hat doch gewusst, auch dass dort Krieg ist und dass es darum geht, Menschen zu töten.
Woraufhin er gesagt hat, er würde nicht gehen.
Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute unklar.
Bilals Weg in den Terror. Eine Radio- und Podcast-Serie von Philipp Meinhold.
Tja, heute ist der fünfte Teil erschienen von Bilals Weg in den Terror zu hören, ab jetzt auf radio1.de. Ich spreche gleich mit Philipp Meinhold über seine Recherchen und auch bei uns sein Wirt, der Islamwissenschaftler Dr. Götz Nordbruch.
Bilals Weg in den Terror. Eine fünfteilige Podcast-Serie von Radio 1.
Heute ist der fünfte Teil erschienen, können Sie hören, genau wie alle anderen Teile auf radio1.de. Und der Autor des Ganzen ist der Kollege Philipp Meinhold und er ist jetzt bei mir zu Gast im Studio, denn ich möchte noch mal ein bisschen mit ihm über die Hintergründe und seine Recherchen reden. Hallo Philipp.
Hallo Hendrik.
Und mit dazu eingeladen hat sich Philipp Dr. Götz Nordbruch, der Pädagogen zur Islamismusprävention berät und Islamwissenschaftler ist. Hallo Herr Nordbruch.
Hallo.
Philipp, zunächst mal an dich, wenn es so etwas wie ein Fazit gibt bei deiner Recherche, monatelang hast du dich auf die Spuren von Bilal begeben. Wie lautet dieses Fazit?
Also ich würde sagen, ich habe vor allem ein Gefühl dafür bekommen, wie es dazu kommt, dass eben junge Menschen in salafistische Kreise geraten. Und in dem Fall ist das wirklich, habe ich das Gefühl, dass Bilal so mit 13, 14 in so einen richtigen Sog gekommen ist. Ja, und zwar ja nicht so, dass es anderen egal gewesen wäre oder dass das unbemerkt geblieben wäre. Aber ja, ich habe wirklich das Gefühl, es war ein Sog und da hat man ihn auch nicht rausbekommen, bis zu seinem letzten Schritt, dass er dann zum IS nach Syrien gegangen ist.
Ja, also eigentlich ein normaler Junge, der eben, wie du sagst, in diesen Sog geraten ist, der in salafistische Kreise geraten ist. Das war nicht unbedingt zwangsläufig. Was würdest du zu den Ursachen sagen?
Also ich glaube, da gibt es keine ganz einfachen Antworten, nicht so eine Wenn-Dann-Logik. Ja, damals ist das und das passiert und deswegen ist er dann zum IS gegangen oder in salafistische Kreise geraten. Aber er hat natürlich einfach schon vom Start weg, glaube ich, einfach schwierige Lebensbedingungen gehabt oder schwierige Lebensumstände. Ja, also als kleines Kind aus Kamerun nach Deutschland gekommen, dann die ersten Jahre in Brandenburg in einem Asylbewerberheim groß geworden, dann an die Reeperbahn umgezogen, auch kein einfaches Pflaster, um groß zu werden. Das kann gelingen, glaube ich, wenn es ein stabiles familiäres Umfeld gibt. Aber das war bei ihm eben auch nicht unbedingt so gegeben. Ein Vater war gar nicht da, glaube ich, auch ganz typisch eben für so salafistische Jugendkarrieren. Mhm. Und da sind dann, glaube ich, die Salafisten einfach mit ihrem einfachen Weltbild und den klaren Antworten irgendwie offene Türen eingerannt und er hat da eben Halt und Orientierung gefunden.
Jetzt würde ich bei Ihnen mal nachfragen, Herr Nordbruch, ist das, würden Sie das so unterschreiben? Also was sind typische Ursachen islamistischer Radikalisierung?
Also ich würde das genau bestätigen. Gerade diese Normalität dieser Biografie in vieler Hinsicht ist das, was halt interessant ist. Es sind eben nicht, also wenn man sich Videos vom IS anguckt oder auch Berichte darüber, dann hat man ja oft den Eindruck, das sind verrohte Jugendliche, kleinkriminelle Jugendliche, die dorthin gezogen werden. Und hier merkt man, das sind Jugendliche, junge Erwachsene, oft mit ganz normalen Biografien, mit vielen Problemen, die ja auch beschrieben werden. Aber diese Probleme sind ja an sich erstmal nicht außergewöhnlich. Es ist gerade diese Verquickung von verschiedenen biografischen Hintergründen, die dann eben auch Jugendliche dafür attraktiv macht. Und das macht es umso schwerer, damit umzugehen, weil es eben nicht eine Biografie gibt oder eine Ursache oder einen Moment, an dem man anders hätte handeln müssen.
Ich hatte ja bei Bilal das Gefühl, was ich in Philipps Podcast gehört habe, der war ja in der Schule durchaus akzeptiert und integriert. Der war auch Klassensprecher, Schulsprecher, der war da jemand. Wie finden denn solche jungen Menschen dann in salafistische Kreise? Also ich habe mich gefragt, welche Bedürfnisse werden dort für sie befriedigt, die an anderer Stelle offensichtlich nicht befriedigt werden.
Ja, also was ich glaube, was ganz bezeichnend ist, was auch in den Berichten deutlich wird, aus den Gesprächen mit den Lehrern beispielsweise, dass das ein sehr aufgeweckter, interessierter, aktiver, sehr engagierter Schüler war, ein Jugendlicher war. Und gerade da stellt sich natürlich die Frage, wie man sowas aufgreifen kann. Ich glaube, dass die Lehrer dort wirklich alles versucht haben und trotzdem hat Bilal in dieser Lebensphase nicht das Gefühl gehabt, was verändern zu können, mit seinen Interessen, mit seinen Bedürfnissen sichtbar zu werden. Und da ist niemand für verantwortlich. Das macht aber deutlich, wie wichtig das ist, Jugendliche einzubinden, sie an eine Schule zu binden, an den Stadtteil und ihnen das Gefühl zu geben, sie können was verändern.
Heute ist der fünfte Teil unseres Podcasts Bilals Weg in den Terror erschienen. Wir sprechen gleich weiter darüber mit dem Autor, mit Philipp Meinhold und mit dem Islamwissenschaftler Dr. Götz. Wir reden weiter hier auf Radio 1 über unseren aktuellen Podcast, der heißt Bilals Weg in den Terror. Philipp Meinhold hat für diesen Podcast monatelang recherchiert und das Leben des 17-jährigen Bilal, also der mit 17 dann gestorben ist, beim IS nachvollzogen. Außerdem bei uns ist Dr. Götz Nordbruch, Islamwissenschaftler, der Pädagogen zur Islamprävention berät. Und wir wollen ein bisschen über die Hintergründe auch sprechen. Philipp, was mich als erstes interessieren würde dazu, oder was mich als erstes gefragt hat, ist, wie kommen junge Menschen in salafistische Kreise? Also, weil man sich auf einmal für den Islam interessiert, heißt das ja nicht, dass man gleich offen für Salafisten ist.
Genau, und das ist, glaube ich, ganz häufig auch das Problem. Also, Bilal ist ja konvertiert, kommt eigentlich aus einer christlichen Familie und ist dann von Freunden, so habe ich es erfahren, mit in eine Moschee genommen worden und dort sollen sie wohl angesprochen worden sein, eben von Salafisten, die sie da weggelotst haben. Und ich glaube, ganz häufig ist das Problem, dass gerade bei so Neueinsteigern eben dieser Unterschied gar nicht wahrgenommen wird von einem gemäßigten, moderaten Islam und dem Salafismus. Und das wird dann sozusagen, der Salafismus wird für den muslimischen Glauben genommen und gedacht, das ist es, ja, so muss das sein. Und so ist, glaube ich, dann Bilal da auch reingeraten.
Ja, das ist ganz typisch. Gerade dieser Aspekt der Gruppe oder der Gemeinschaft ist für viele Jugendliche attraktiv. Man muss sich das so vorstellen, dass in dieser Gruppe eben auch wirklich sehr starke Bindungen entstehen. Man spricht von Bruder und Schwester untereinander. Das ist bei vielen Jugendlichen ein ganz normaler Begriff, aber für diese Szene eben sehr typisch. Man ist Bruder oder Schwester. Das ist sehr niedrigschwellig. Man ist sofort Teil einer sehr eingeschworenen Gemeinschaft und der Kontakt zu Jugendlichen oder Freunden ist oft der Einstieg in diese Szene.
Naja, wo es dann anscheinend weniger um den tatsächlichen religiös-inhaltlichen Hintergrund geht, sondern viel um diesen Zusammenhalt, um dabei zu sein. Das erinnert mich so ein bisschen so daran, wie andere Leute sich anderen Jugendkulturen anschließen und Rapper werden oder Skater oder sowas. Ist das vergleichbar?
Ich glaube ja. Also für mich war es ein bisschen so eine Parallelwelt, auch wenn ich mir die Facebook-Profile angeschaut habe. Ja, diese Religiosität, die merkwürdigen Gewänder, die die anhaben, dann immer der erhobene Zeigefinger als Zeichen ihres Gottesglaubens. Und für mich, so wie ich sozialisiert bin, hatte das erstmal jetzt nichts mit einer coolen Jugendbewegung zu tun, weil Religion in meiner Jugend war halt uncool, aber ich glaube, da ist das genau der Effekt, ja, und für die ist das cool und ist das dann eben auch Jugendkultur.
Und es ist natürlich auch Provokation, ne? Also es geht viel um Identität, um sichtbar werden. Und wenn sie sich wie Florent den Namen Bilal geben und mit langen Gewändern rumrennen, mit langem Bart, dann werden sie wahrgenommen. Wenn sie sich piercen oder tätowieren, interessiert das heute niemanden. Aber über diese Symbole, die in der öffentlichen Wahrnehmung immer mit dem IS oder mit Terror in Verbindung gebracht werden, können sie natürlich ihre Lehrer, ihre Eltern, die Gesellschaft an sich provozieren. Und wenn sie Glück haben, berichten die Medien oder die Polizei kommt. Also das heißt, sie haben dort wirklich einen Fund, mit dem sie wuchten können, wenn sie jugendlich sind und provozieren wollen.
Und an welcher Stelle findet dann der Übergang von der Provokation, die ja zunächst auch mal harmlos sein kann oder so, zu einer waschechten gefährlichen Ideologie statt?
Also für uns sind drei Punkte letztlich entscheidend, wenn es um Abwertung geht, wenn es um die Abwertung von anderen geht, wenn es darum geht, antipluralistisch zu argumentieren, also wenn Unterschiede als negativ wahrgenommen werden, wenn man sagt, andere sind schlecht, nicht nur anders, sondern schlecht, und wenn man den Anspruch auf eine absolute Wahrheit vertritt. Also wenn ich behaupte, ich weiß, wie man als Muslim richtig leben muss, das sind die Punkte, wo es aus unserer Sicht umschlägt von einer Provokation hin zu einer Ideologie, die dann eben auch durchaus gefährlich sein kann.
Mhm. Philipp, sag uns noch eine Sache, denn jede Bewegung braucht ja auch ihre Köpfe oder hat in der Regel ihre Köpfe. Das sind beim Salafismus, beim Islamismus die sogenannten Hassprediger. Pierre Vogel spielt ja eine große Rolle, den Namen kennt, glaube ich, jeder. Du hast ein Telefoninterview mit ihm gemacht, da hat er sich auch öffentlich vom IS distanziert, hat aber trotzdem seine radikale islamistische Haltung auch nicht vermissen lassen und so. Was glaubst du, welche Rolle solche sogenannten Hassprediger dabei spielen bei der Radikalisierung?
Also ich glaube schon, dass die natürlich einführen in diese Gedankenwelt und in die Ideologie. Und bei Pierre Vogel weiß ich, Bilal war ein Fan von ihm, ja. Der hat seine Predigten geteilt auf Facebook, der ist zu seinen Veranstaltungen gegangen. Und ich glaube schon, dass solche Idole dann im Prinzip eben dieses Weltbild gut, böse, richtig, falsch einfach mit konstruieren.
Der fünfte Teil von Bilals Weg in den Terror ist heute erschienen. Können Sie hören, genau wie die anderen Teile auf radio1.de. Wie kann es sein, dass ein ganz normaler Junge im Laufe von ein paar Jahren erst zum Salafisten wird und dann zum Terrorkämpfer und dann nach Syrien geht und sich dem IS anschließt und dort schließlich 17-jährig stirbt? Dieser Frage ist Philipp Meinold nachgegangen in seiner Podcast-Serie.
Bilals Weg in den Terror. Eine fünfteilige Podcast-Serie von Radio 1.
Können Sie nachhören, alle 5 Folgen auf radio1.de. Philipp Meinold jetzt bei mir im Studio nochmal zusammen mit Dr. Götz Nordbruch, Islamwissenschaftler und Geschäftsführer des Vereins UFUG. Mit diesem veranstaltet er Workshops und berät Pädagogen zur Prävention von islamistischen Einstellungen bei Jugendlichen. Ein paar Fragen zu den Hintergründen sind natürlich noch offen, Philipp. Zum Beispiel die: Du hast mit vielen gesprochen, mit seinem ganzen Umfeld, mit seinen Lehrern, Schülern, Freunden und so. Was hätte man an welcher Stelle tun können, um das zu verhindern, was dann geschehen ist?
Das fragt man sich natürlich immer hinterher. Also es war jetzt nicht so, dass es unbemerkt geblieben wäre, ne? Oder dass das allen egal gewesen wäre. Und es wurden auch Dinge gemacht. Also es wurden Workshops zum Beispiel in seiner Klasse gegeben. Da kann Herr Nordbruch sicher gleich noch was zu sagen. Ein Lehrer hat mir gesagt, irgendwie Bilal war immer 100%. Und ich glaube, das ist ein Problem, was schon deutlich macht, es gibt keine Sicherheit, dass man das verhindern kann. Ja, und der war irgendwann so drauf und so drin irgendwie in diesem Strudel, dass es vielleicht auch nicht mehr ging, ja. Trotzdem, glaube ich, würde man heute vielleicht ein paar Dinge anders machen. Ich meine, es ging los vor 5 Jahren bei ihm, 2012, da hatten wir noch nicht die ganze Ausreisewelle nach Syrien. Da gab es auch noch nicht so viele Beratungsstellen wie heute in Hamburg. Und wahrscheinlich würde man heute da auch mit dem Wissen um die Konsequenz, die das haben kann, nochmal anders drauf gucken und probieren, noch näher dran zu sein.
Würden Sie das auch so sagen, Herr Nordbruch? Also Ihr Verein UFUG, der war ja frühzeitig mit Bilals Fall vertraut. Ihre Kollegen haben Workshops in Bilals Klasse gegeben, weil es dort eben dieses Problem gab, nachdem seine Radikalisierung aufgefallen war. Haben Sie intern mal besprochen, was Sie heute anders machen würden?
Ja, das ist beschäftigt uns seit Monaten und das ist natürlich ein Fall, der einen auch mitnimmt. Und ich glaube, dass ganz viel richtig gelaufen ist in diesem im Umgang mit der Situation 2012 und danach. Aber es stellt sich natürlich die Frage, was dann auch dazu geführt hat, dass man es nicht rechtzeitig oder dass man es nicht verhindern konnte. Und für uns ist eine Konsequenz, den Austausch einfach nochmal über die Institutionen hinaus zu fördern. Also was in diesem Fall ganz, ganz deutlich wird, ist, dass Informationen weitergegeben werden müssen, dass es einen Austausch geben muss zwischen Schule und Jugendarbeit, zwischen Schule und Behörden, weil einfach eine Einrichtung selber dort nicht alleine schaffen kann, sondern es geht darum, diesen Jugendlichen im sozialen Netz, im sozialen Raum, im Stadtteil möglichst viele Angebote zu machen und damit eben auch im Blick zu halten. Das Beispiel Schulwechsel. Beim Wechsel von einer Schule zur anderen müssen Informationen weitergegeben werden, damit die Lehrer wissen, was schon gelaufen ist, wie die Situation ist. Und da hat sich in den letzten Jahren viel verändert und auch viel verbessert. Und gleichzeitig ist das was uns immer noch beschäftigt und wo wir uns auch fragen, wie man das gewährleisten kann. Bei den Schwierigkeiten mit Datenschutz, bei den Grenzen, die beispielsweise eine Schule als Einrichtung auch hat, das ist ja oft ein sehr abgeschlossener Raum. Da wollen wir versuchen, einfach stärker weiter darauf hinzuarbeiten, dass da eine Zusammenarbeit möglich ist.
Es gibt diesen einen sehr starken O-Ton, wie wir in Journalistendeutsch sagen, finde ich, in diesen Feature-Teilen, Philipp, wo Bilal sich meldet aus dem Kriegsgebiet und von seinen Erfahrungen berichtet und sagt, die schicken uns einfach dahin nach vorne ohne Plan, die sagen kämpfen, und man hört in seiner Stimme, dass er also das gar nicht fassen kann, dass er auf einmal anscheinend realisiert, wo er da reingeraten ist. Das heißt, müsste es auch darum gehen, den Leuten auch mal stärker aufzuzeigen, worauf sie sich da eigentlich einlassen und wo die Reise da eigentlich hingeht, was da ein Krieg ist, in dem man kämpft?
Ja, klar. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, dass die, wenn die so drin sind in der salafistischen Szene, bestimmte Dinge auch nicht mehr wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, weil das eh für sie sozusagen Lügenmedien sind oder eh nur Medien, die den Islam schlecht machen wollen. Und da findet dann schon auch eine sehr einseitige Informationsaufnahme statt. Und das ist natürlich auch ein Problem.
Das ich auch. Ich denke, dass Berichte darüber, was dort tatsächlich passiert, gerade Berichte von Aussteigern, sind wichtig, um einfach auch so diese Illusion zu nehmen, die viele damit verbinden. Und gleichzeitig ist das wirklich nur ein Baustein. Ich glaube, dass gerade wenn es darum geht, es gibt diesen Begriff der Gegennarrative, der ganz groß gemacht wird in der Präventionsarbeit gerade. Ich glaube, dieses Desillusionieren ist wichtig, und gleichzeitig muss aber was anderes dazukommen. Es muss eine Botschaft vermittelt werden, wo es um Empowerment geht, um Anerkennung von jungen Muslimen, wo es um eine Auseinandersetzung mit Rassismus als Erfahrung von vielen Jugendlichen geht. Und wenn man beides kombiniert, ich glaube, dann wird es eine glaubwürdige Botschaft. Wenn man nur darauf setzt, zu sagen, der islamische Staat ist brutal, ist gewalttätig, da erreicht man, glaube ich, nicht viel mit.
Ich verstehe. Philipp, letzte Frage an dich. Es gibt viel positives Feedback auf deine Podcast-Folgen. Es gibt aber auch Vorwürfe. Zum Beispiel auf Facebook wird relativ häufig einer geäußert, der sagt, warum soll ich jetzt noch Verständnis haben für so einen, der zum IS geht, um da zu töten und zu morden?
Ja, das ist noch der harmlosere Vorwurf. Einige schreiben auch selbst schuld, warum macht er das? Ja,
so ungefähr.
Genau. Verständnis würde ich eben sagen, im Sinne von verstehen. Darum geht's, weil wenn uns das egal ist und wir nicht wollen und sagen, das interessiert uns alles nicht, ja, dann werden wir dieses Problem weiterhin haben, sondern es geht darum zu verstehen, warum sowas passiert. Und trotzdem kann ich natürlich sagen und muss ich sagen, dieser Weg ist falsch und die Ideologie ist menschenverachtend. Aber trotzdem ging es mir in dieser Serie darum zu sagen, ja, ich will begreifen, wie es dazu kommen kann.
Heute ist der fünfte Teil unseres Podcasts Bilals Weg in den Terror erschienen. Wir haben darüber gesprochen mit dem Autor, mit Philipp Meinhold und mit dem Islamwissenschaftler Dr. Götz Nordbruch. Vielen Dank euch.
Gerne.
Danke. Und auf radio1.de können Sie alle 5 Folgen sehr, sehr gerne weiterhin anhören.